Südwestradio.
Hallo und guten Abend in dieser voradventlichen Zeit. Am Ende des Monats ist schließlich schon der erste Advent. Wir mussten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, vom 6. November wegen der Berichterstattung über den Bürgerentscheid verkaufsoffene Sonntage auf heute, den 13. November, verlegen.
Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt.
Sich in unserer letzten Sendung im Oktober brachten wir einen Bericht über die Ausstellung von Günter Grass im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf, dem neuen Ort nach Münster-Wolbeck. Die Ausstellung wurde mit mehreren Vorträgen begleitet. In unserer letzten Sendung versprach ich Ihnen einen Rundgang durch die Ausstellung mit der Kuratorin Jutta Fethke. Hören wir zuerst noch die Begrüßung des Museumsdirektors Dr. Lothar Hüss.
Mit der Ausstellung »Das nie gehörte Sichtbarmachen – Bildwelten des Günter Grass« und der zugehörigen Begleitpublikation soll eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus dem ehemaligen Westpreußen gewürdigt werden. Sie stellen den vor einem Jahr verstorbenen Schriftsteller vor allem als bildenden Künstler vor und rücken das Zusammenwirken der literarischen, grafischen und bildhauerischen Arbeit in den Fokus. Ich danke ganz herzlich der Kuratorin der Ausstellung, Frau Jutta Fethke, für ihr großes Engagement bei der Vorbereitung der Ausstellung und bei der Erstellung des Begleitbuches.
Und nun Jutta Fethke.
Wir stammen aus dem Ende der 90er Jahre und da wird nochmal, schließt sich sozusagen nochmal so ein bisschen der Zyklus, weil Sie sehen, dass er in die Bilder hinein auch hineinschreibt. Also gerade diese zum Beispiel diese drei Werke sind entstanden zu dem Werk Mein Jahrhundert, was Sie auch in der Ausstellung sehen als Buch. Und das ist zum Beispiel ein Deckblattentwurf für Mein Jahrhundert. Und hier zwei Aquarelle für das Jahr 1959 und für das Jahr 1989. Und Sie sehen eben, dass er in die Aquarelle schon hineinschreibt. Das Ganze führt er dann fort, wenn Sie dann auf die nächsten vier blicken. Er entwickelte dann sogenannte Aquadichte. Das waren Aquarelle, in die er Gedichte hineinschrieb. Also das sind diese vier Bilder. Und die stammen aus dem Buch Kunstsachen für Nichtleser. Das ist ein sehr schön gestaltetes Buch auch. Und das sind eben die Original-Aquadichte, wie er sie dann nannte. Die Gedichte hat er zuerst geschrieben. Wir haben auch in der Ausstellung, in den Vitrinen, die Gedichtmanuskripte dazu ausgestellt und dann auch aquarellierte Gedichte. Und dann hat er das Ganze zusammengefügt. Und es sind also quasi die Gedichte sind in die Aquarelle, in die Landschaften hinein oder was auch immer dargestellt ist, eingefügt worden. Und dann, also hier im ersten Teil der Ausstellung geht es eben um, stellen wir ihn vor als Künstler, dann seine Ausbildungsjahre in Düsseldorf und in Berlin. Und dann beginnen wir mit den frühen Grafiken aus den 50er und 60er Jahren. Herr Tamsa gerade sagte, sind gerade 2013 auch entdeckt worden in Düsseldorf und das Günther Grasshaus hat uns auch freundlicherweise einige von diesen frühen Werken zur Verfügung gestellt. Sie sehen also hier zum Beispiel diese drei, das hat Herr Schunze auch gerade erwähnt, zeichnete er zu dem Buch Die Vorzüge der Windhühner, das 1956 erschien, ein Gedichtband und auch mit Prosatexten und da begann er schon zu zeichnen. Beziehungsweise war ja eigentlich bildender Künstler von der Ausbildung her, aber begann auch zu schreiben. Und das zieht sich eben, diese Verbindung zwischen Zeichnen und Schreiben zieht sich da so durch sein gesamtes Werk. Und dann hier nochmal, auch das, auf was Herr Tomsa gerade hingewiesen hat, die enge Verquickung zwischen seiner Lebensgeschichte, also dem Verlust der Heimat, den frühen Erfahrungen seiner Kindheit, der Kriegszeit. Das ist eigentlich die Triebfeder seines künstlerischen Schaffens geworden und Schreiben wurde ihm zur Obsession. Und also das sozusagen auch als Schwerpunkt innerhalb der Ausstellung und als wichtige Motivation seines künstlerischen Schaffens, sowohl des bildkünstlerischen Schaffens als auch des literarischen Schaffens. Und dann gehen wir in den Ausstellungsraum und da setzen wir eben den Rundgang fort. Hier geht es dann weiter mit dem Rundgang, hier geht es dann weiter über die 70er, die 80er, die 90er und die 2000er Jahre. Und hier sehen Sie eben auch was Herr Tomsa eben auch gerade so angesprochen hat, die verschiedenen Dinge, als singuläre Objekte, die er aufhebt, die er zeichnet und sehr genau betrachtet. Also Sie sehen zum Beispiel die Brille wirklich einfach nur die Brille gezeichnet, ohne einen Kontext. Also dass er wirklich Dinge so fast wie seziert. Und dadurch, dass er eben genau untersucht, auch wiederum Inspiration für sein Schreiben gewinnt. Und so zieht sich das also durch sein Werk. Es tauchen eben immer wieder Objekte auf, wie hier die Nägel, die dann eben auch wieder in seinem schriftstellerischen Werk vorkommen. Oder hier zum Tagebuch einer Schnecke. Die Schnecke, das ist der Fortschritt. Das hat Herr Thomse auch gerade schon zitiert. Also es gibt immer wieder diesen Wechselspiel zwischen grafischer Arbeit und bildhauerischer Arbeit. Und Sie sehen eben hier bestimmte Motive auch in seinem bildhauerischen Werk. Und zum Beispiel, also das bildhauerische Werk hat er, also nach seiner Ausbildung in den 50er Jahren hat er noch als Bildhauer gearbeitet. Und dann hat er bis in die 80er Jahre eine Pause eingelegt und in den 80er Jahren erst wieder angefangen, bildhauerisch zu arbeiten. Und dann fing er an, mit sozusagen in Ton zu arbeiten und Manuskripte in Ton zu ritzen. Und das sah dann ungefähr so aus wie dieses Relief hier vorne, also dass er sozusagen Schrift in Ton auch eingefügt hat. Ja, und dann, wenn Sie weiter durch die Ausstellung gehen, sehen Sie bestimmte Motive, die Ihnen sehr bekannt vorkommen, weil sie zum Teil eben auch auf seinen Titelblättern immer wieder vorkamen, wie die Rettin, die Rettin oder hier das Treffen in Telgte, die Feder, die Hand mit der Feder oder den Butt. Und in den Vitrinen, darauf möchte ich noch aufmerksam machen, da haben wir Manuskripte ausgestellt in verschiedenen Versionen. Also er hat jeweils mit einer handschriftlichen Version begonnen, hat in die Handschriften hinein Zeichnungen eingefügt. Aus den Zeichnungen wurden dann teilweise auch Lithografien, wie bei der Rettin zum Beispiel. Also wir haben da Reproduktionen des Manuskripts der Rettin oder auch verschiedene Originalmanuskripte wie zum Mein Jahrhundert oder Manuskripte zu den Aquadichten. Oder hier vorne auch zum Krebsgang. Also erst in der handschriftlichen Version, dann wurde das geschrieben, schrieb er das in seine Olivetti-Schreibmaschine und dann wurde es weiterhin korrigiert und schließlich von seiner Lektorin in den Computer eingegeben, bis zur letztlichen Entstehung des Buches. Ja, damit möchte ich eigentlich abschließen.
Und damit ist leider auch die Ausstellung in Warendorf an ihrem Ende angekommen. Freuen wir uns jetzt auf die Vorweihnachtszeit mit dem Ostdeutschen Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 10. Dezember im Museum und auf den Beginn der Sonderausstellung am 19. November über Weihnachtsbräuche in der Kaschubei. Wie Sie wissen, treffen sich die Mitglieder der ostdeutschen Landsmannschaften einmal im Monat zu einem geselligen Beisammensein. So auch die Grafschaft Glatzer in Münster. Ein besonderer Höhepunkt war unter anderem eine Filmvorführung über Lette. Ja, wer oder was ist denn Lette? Und was haben die schlesischen Glatzer mit dem westfälischen Ort Lette bei Coesfeld zu tun? Also, es geht um das Denkmal Barackenlager Lette. Etwas außerhalb von Lette findet man heute noch eine kleine Ansammlung von Barackengebäuden, die 1993 unter Denkmalschutz gestellt wurden. Die Baracken haben eine Geschichte. Und darüber ging die Filmvorführung bei den schlesischen Glatzern in Münster. Harald Dierich im Vorstand der Glatzer in Münster führte in den Film ein.
Die meisten von Ihnen ist ja, oder den meisten von Ihnen ist ja bekannt, dass wir hier aus dem Verein Grafschaft Glatz und mit dem Westfälischen Heimatverein in Lette einen Förderverein gegründet haben. Mehrere von Ihnen sind ja auch Mitglied in diesem Verein und wir haben es uns vor einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, in dem Lager Lette, das war ein Durchgangslager für etwa 10.000 Menschen, die in den Kreis Coesfeld gekommen sind. Wobei ich sagen darf, alle diese Kreise im Münsterland, auch in Niedersachsen, mussten in ihrem Landkreis ein Lager einrichten. Für den Landkreis Münster war das in den Glatenbergen, das ist aber seit Anfang der 60er Jahre längst verschwunden, in RAD-Baracken. Und hier in Lette-Coesfeld waren es auch RAD-Lager. Baracken, mehrere Baracken. Und dazu gab es, das ist das Besondere noch, einen Friedhof, nämlich als die Ersten durchgeschleust waren und bei den Bauern untergekommen waren, mehr oder weniger war das so in Münsterland, mangels anderer Arbeitsmöglichkeiten, mussten alle gebrechlichen und alten Leute, es gab kaum oder gar keine Altenlage in Münsterland, in dem Lager verbleiben. Und dieses Lager hat dann, 1946 ist es eingerichtet worden, bis 1960 bestanden. Also ich glaube, das ist ein Wirtschaftswunder, nein, da waren noch in diesen einfachsten, kann man fast sagen, primitiven Bedingungen Menschen, manchmal 200, 300 bis zu 400 insgesamt in diesem Lager Lette verblieben. Und dieses Lager hat den Stürme der Zeit überstanden, weil ab 1960 wurde es vom THW und vom Katastrophenschutz genutzt. Also es blieb immer unter Nutzung und somit auch noch erhalten. Und wir haben uns vorgenommen, von diesem Förderverein aus dort eine kleine Gedenkstätte zu errichten, mit einem kleinen Museum, auch als Lernort. Und als erstes haben wir uns vorgenommen, und das ist das Produkt, was wir heute mal zeigen mögen, weil das eine Grundlage ist für das Museum, was wir nach wie vor planen, alle Menschen, die sich damals durch den Aufruf im Grafschafter Boten 2012, 2013 gemeldet haben, zu interviewen. Wir haben in einer ersten Staffel, 13 genau, Damen und Herren interviewt, zwei davon sogar hochbetagt, werden Sie gleich am Anfang sehen, die noch die NS-Zeit erlebt haben, also das Leben in diesem RAD-Lager. Und die anderen haben als Schlesier hauptsächlich, sind alle Schlesier, die zu Wort kommen, die 1946 mit diesen berühmt-berüchtigten Schwalbetransporten, wie die meisten von Ihnen, entweder nach Nordrhein-Westfalen oder nach Niedersachsen gekommen sind. Das war also ab März 1946, vor 70 Jahren, und das ist ja auch unser Ziel, wenn ich das sagen darf, hier im Verein, oder unser Anliegen, gerade diese Wiederkehr zu bedenken. Wir hatten ja letztes Mal die Lesung, heute diese Veranstaltung. Im Herbst macht der Gebhardt noch einen Film dazu. Also alles unter der Überschrift 70 Jahre. Ja, dann darf ich vielleicht noch ganz kurz hierzu anschließend sagen, was wir vom Förderverein dann noch uns als nächstes zum Ziel gesetzt haben. Und zwar habe ich eben kurz erwähnt, es gibt einen Friedhof dort. Und dieser Friedhof ist für die alten und gebrechlichen Menschen, das Lager liegt 3 Kilometer auswärts vom Ort, 1950 entstanden und hat bestanden bis in die 70er Jahre, bis die Ruhensfristen zu Ende waren, hat aber dann jetzt einen Zustand, der Friedhof muss also aufgewertet werden, das ist so unser Anliegen, auch vom örtlichen Heimatverein, wir müssen einfach etwas tun. Und unser Bestreben ist jetzt auf diesem Friedhof, wir hatten vorgestern ja Gesamtvorstand, ist also der endgültige Beschluss gefasst worden, dass wir, nachdem also grundsätzliche Zustimmungen vorliegen von 3 Stiftungen, dass die das finanzieren, natürlich müssen wir auch einen Beitrag leisten dazu, dass wir also dieses Werk einer Gedächtnisstätte, bestehend aus 2 Stelen, wir stellen uns das so vor, eine Stele aus schlesischem Sandstein, sehr wahrscheinlich Wünschelburger, das möchten wir gerne hinkriegen, und eine Stele mit Ibbenbürener Sandstein. Und dazu einen Infotisch der also Auskunft gibt, was war in dem Lager, was war auf dem Friedhof und dass insgesamt auch jeder der Besucher erkennen kann, wo der Angehörige begraben liegt. Also es sind da gut 100 Menschen damals aus diesem Lager direkt, das sind so 800 Meter ungefähr, der Friedhof entfernt, dort beigesetzt worden. Und er steht, dieser Friedhof, zwar auch unter einem gewissen Landschaftsschutz, und sodass wir da also ganz gute Karten haben, das auch noch auszugestalten. Nämlich wir haben immer wieder gehört, wenn Menschen kommen, dann müssen die ins Dorf fahren, irgendjemand fragen, wie ist das denn? Und das wollen wir da auch durch eine Tafel dann dort anbringen.
Vielen ist es aus dem Jahre 1946 als Durchgangslager des Kreises Großfeld für ostdeutsche Heimatvertriebene und Flüchtlinge bekannt. Andere erinnern sich an die darauffolgenden Jahre, als das Lager bis 1960 als Altenheim für Ostvertriebene diente. Die Ursprünge des Barackenlagers aber reichen schon weiter zurück. Sie fallen in die Anfangsjahre des NS-Regimes.
Die Baracken wurden 1933 als SA-Sportschule errichtet. Sie dienten der wehrsportlichen und ideologischen Schulung von SA-Männern aus Deutschland und Österreich. 1935 übernahm der Reichsarbeitsdienst RAD das Barackenlager und baute es zur RAD-Truppführerschule Nummer 8 im Deutschen Reich aus mit einer Kapazität von rund 200 Personen. Unmittelbar nach dem alliierten Einmarsch zu Kriegsende waren ab 1945 im Barackenlager in Lette befreite ausländische Zwangsarbeitskräfte aus Polen und Russland untergebracht, bevor sie in ihre Heimatländer zurückgeführt wurden. Ab dem 1. Mai 1946 bis Ende 1946 nutzte der Kreis Coesfeld das notdürftig wiederhergerichtete Barackenlager als Durchgangslager für gruppenweise im Kreisgebiet eintreffenden Ostvertriebenen, wobei die Belegungszahl auf 450 Personen erhöht war. Tausende müssen das Lager durchlaufen haben, denn 1951 lebten rund 11.000 Vertriebene im Kreis Coesfeld und stellten 14,8% der Gesamtbevölkerung. Hören wir einmal Zeitzeugen aus der Zeit am Ende des Zweiten Weltkrieges.
An das Barackenlager mit der RAD-Truppführerschule erinnert sich Franz Josef Böhr, geboren 1936, der in der Nachbarschaft groß geworden ist.
Die ersten Zeiten, da war das hier ein RAD-Lager, nicht? Und da gehörten wir dazu. Das wurde nicht so streng genommen. Wir Kinder durften dann auch hier rein. Das ganz begeistert waren wir natürlich von der Turnhalle. Wir Jungs, die hatten ja eine tolle Turnhalle. Ich bin auch später mal Turner geworden. Ne? Das, vielleicht lag es da dran. Das sah so toll aus. Also da war man vor allem als Kinder schon und Erwachsene wahrscheinlich auch. Die waren davon beeindruckt. Das war so akkurat. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Hier das Ganze, das, die Beete, die Blumenbeete und die Anlagen, die, auch hier die Baracken, ja, die waren tipptopp. Die waren ja vom Feinsten. Das kann man sich ja vorstellen, nicht? Da wurde darauf geachtet. Ich habe schon oft erzählt, bevor man dann rausging, da war ein riesengroßer Spiegel, so in richtig in Mannshöhe, 2 Meter oder was. Und da gingen dann diese RAD-Leute, die Arbeitsdienstleiter, die Leute da, die gingen da dran vorbei, die konnten noch einmal gucken, ob sie auch schick waren, ob sie richtig angezogen waren. Und dann ging das weiter an den nächsten Barracken. Und da wurden sie kontrolliert. Und wenn da was nicht mehr in Ordnung war, dann war es vorbei mit dem Ausgang. Das war die letzte Station hier, der Spiegel. Ja, und diese Arbeitsdienst, ich weiß bloß, dass die machen ja diese Übungen, was andere Soldaten machen mit dem Gewehr, das macht die mit dem Spaten. Ja, die machen halt blitzeblanke Spaten, die hatten die dann da. Das ging schon ein bisschen wehrmachtmäßig zu. Die haben ja auch so Gräben geworfen und sowas, die mussten ja beschäftigt werden. Und die haben ja, das war aber glaube ich mehr die SA-Schule, die haben ja hier den Schießstand und den Sportplatz angelegt. Der Schießstand, der war bis nach dem Krieg, war der voll in Betrieb. Die Soldaten haben hier geübt, ne? Die konnten hier auf 240 Meter schießen, da wurden scharf geschossen. Ne? Das hatten die aber angelegt. Die Soldaten, die waren hier, ja, wir haben ja auch welche in den Wäldern gehabt, in ihre Bunker, die da gewohnt haben und Umgebung. Ne? Das haben wir oft gesehen, wenn die anmarschiert kamen. Ich weiß ja bloß, dass sie bei uns immer vorbeigingen. Und wenn die dann zurückgingen, dann hatten die, oder was noch, SA, ne, da war glaube ich schon eine Truppführerschule, wenn der zurückging, ein Lied, da kennen wir, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, drei Lilien, die pflanze ich auf mein Grab. Das haben die, wenn die abends betrunken zurückgingen, in Stimmung zurückgingen, sagen wir, da wurde das Lied erfunden. Und da hatten die halt alle die Schuhe mit den Eisen drunter. Wie wenn die dann da über die Straße rein, da gehört man dann. Ne?
Unmittelbar vor dem alliierten Einmarsch verließen die letzten Arbeitsdienstangehörigen mit Fahrzeugen das Barackenlager in Lette und setzten sich ab. In die Unterkunft zogen nun kurzzeitig britische Soldaten ein. Nach ihnen waren im Barackenlager befreite ausländische Zwangsarbeiter untergebracht. Diese wohnten vorübergehend im Lager, bis sie in ihre jeweilige Heimat, meist Osteuropa, zurückgeführt wurden. Im August 1945 stand das Barackenlager leer. Ab Sommer 1945 hatte ein Strom von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostprovinzen und deutschen Siedlungsgebieten im Osten gen Westen eingesetzt. 1946 wurden Zehntausende von Vertriebenen, vor allem Schlesier, mit der Eisenbahn ins Münsterland transportiert. Für die Ankömmlinge musste ganz kurzfristig eine Unterkunftsmöglichkeit gefunden werden, was angesichts der bombardierten münsterländischen Städte auf größte Schwierigkeiten stieß. Mit dieser Situation rückte das Barackenlager in Lette bei Coesfeld wieder in den Blickwinkel.
Die Hoffnung lebt für immer.
Als die Menschen in Lette ankamen, war die übrige Bevölkerung nicht sehr erfreut.
Das außerhalb des Ortes gelegene Barackenlager entsprach der distanzierten Haltung der einheimischen Bevölkerung.
Da hat man, also die Leute, die waren eingestellt, wenn ich das ganz hart sage, was wollen die hier? Nicht? Die nutzen uns ja aus, die werden hier verpflegt, die werden alles, wir müssen bluten, wir selbst, wir haben auch nichts. Nicht? So war die Einstellung eben. Sprach natürlich keiner drüber, nicht? Ja, aber es war so, nicht?
Die nach dramatischen Erfahrungen schließlich im Münsterland eintreffenden Vertriebenen erlebten ihre Ankunft im Durchgangslager Lette und die Quartierszuweisung 1946 so.
Mein Vater war am Berg invalide, da hatte man einen Unfall, also erschüttert worden und ist mit uns dann am 4. Juni 1946 vertrieben worden. Und wir waren dann ja mit 30 Leuten in einem Viehwaggon eingepfercht und kamen dann hier am 11. Juni in Lette an, in dem Barackenlager. Und da war das Schönste eigentlich, dass wir uns da mal erstmal wieder ausstrecken konnten zum Schlafen. Und das Allerschönste war, wir konnten mal duschen und mal die Wäsche wechseln. Das war ja nicht möglich in dem Fieber. Also das hat man dann, und wie gesagt, die Freiheit. Wir sind hier in diesem Kiefernwald herumgelaufen. Das war schon sehr irgendwie so eine Befreiung, weil uns auch unterwegs eine Rote Kreuzschwester gesagt hatte, ihr müsst ihr keine Angst mehr haben, ihr seid hier im Westen. Das war wie ein Geschenk.
Und es folgt der Ausgangspunkt für die neue, jetzt aktuelle Nutzung. Ab Oktober 1946 richtete der Kreis Coesfeld das Lager als spezielles Altenheim für Ostvertriebene ein. 1950 erhielt es den Namen Heidehof. In seiner Nachbarschaft wurde auch 1950 der Heidefriedhof angelegt, auf dem sich 119 Gräber von Vertriebenen befinden. Für rund 400 alte Menschen aus den Gebieten von östlich der Oder und Neiße wurde der Heidehof zur letzten Lebensstation. Als das Heim Ende August 1960 geschlossen wurde, übersiedelten die letzten Bewohner ins Heiliggeiststift in Dülmen. Es geht weiter mit dem Barackenlager Lette bei Coesfeld nach dem Krieg 1946. Das Gelände des Barackenlagers beherbergte in der Folgezeit das Zentrallager des Luftschutzhilfsdienstes des Landes Nordrhein-Westfalen, ab 1970 die Zentralwerkstatt des Katastrophenschutzes, die 1998 geschlossen wurde. Seit 1993 steht das Barackenlager unter Denkmalschutz. 2006 wurde es in privater Hand veräußert. Der Plan des Trägervereins war, aus dem ehemaligen Barackenlager für Ostvertriebene eine Erinnerungsstätte als Gedenkstätte und als geschichtlichen Lernort zu gestalten. Durch diverse Umstände konnte dieses Vorhaben nicht ausgeführt werden, sodass man jetzt auf dem Friedhof eine zu erinnernde Gedenkstätte plant. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Unser aufmerksamer Querdenker Herbert Kober hat auch heute wieder einen Anlass zum Einspruch gefunden.
Vor 70 Jahren, im Nachkriegsjahr 1946, ist der große deutsche Dramatiker und Dichter Gerhart Hauptmann, nachdem auch eine Straße in Münster benannt ist, gestorben. Aus diesem Anlass möchte ich Persönlichkeit und Werk des schlesischen Nobelpreisträgers in Erinnerung rufen, insbesondere aber seinen Lebensabend beleuchten. Geboren wurde Gerhart Hauptmann am 15. November 1862 als Sohn eines Hotelbesitzers im schlesischen Bad Salzbrunn. Nach Besuch des Zwinger-Gymnasiums studierte er von 1880 bis 1882 an der Kunstakademie in Breslau. Es schlossen sich weitere Studien und Reisen an: Jena, Rom, Dresden, Hamburg, Hiddensee und Berlin. 1885 heiratete er Maria Thienemann und ging mit ihr nach Erkner bei Berlin. Dort begann sein dichterisches Schaffen. 1891 zogen die Hauptmanns nach Oberschreibau im Riesengebirge in ein Haus, das Gerhard später zusammen mit seinem Bruder Karl Hauptmann, dem Riesengebirgsdichter, bewohnte. Dort vollendete er 1892 das Drama »Die Weber«, das 1893 im Neuen Theater in Berlin aufgeführt wurde und danach über 200 Aufführungen im Deutschen Theater erlebte. Mit den Webern und dem ebenfalls 1893 uraufgeführten Biberpelz begann Hauptmann sein schöpferisches Werk und reihte in seinem dramatischen Schaffen einen Höhepunkt an den anderen. In Schlesien sind unter anderem davon angesiedelt Fuhrmann Henschel, Vor Sonnenaufgang und Rose Bernd. Viele seiner Stücke wurden verfilmt, so das Schauspiel Die Ratten mit Emil Jannings. Mindestens von gleich hoher Bedeutung ist das literarische Werk Gerhart Hauptmanns. Es führte 1912 zum Literaturnobelpreis. Von seinen auf Schlesien bezogenen Erzählungen seien erwähnt Emanuel Quint, Wanda und Hannele Himmelfahrt. Der Nobelpreisträger war aber alles andere als ein Heimatdichter. Sein Gesamtwerk ragt stofflich weit über Schlesien hinaus. Doch die schöpferischen Quellkräfte seiner Dichtung flossen ihm aus schlesischen Wurzeln zu. In Agnetendorf im Riesengebirge bezog Hauptmann 1901 sein Haus Wiesenstein, wo er 1904 in zweiter Ehe Margarete Marschalk heiratete. Neben Aufenthalten in seiner zweiten Heimat auf Hiddensee lebte und arbeitete er bis 1946 auf Haus Wiesenstein. So findet man in seiner Dichtung eben auch schlesisches Volk. Und schlesisch sind Denken, Fühlen, Sprache, Brauch und Sitte. Ein echter Riesengebirgler, so lebt der Dichter im Gedächtnis seiner schlesischen Landsleute fort. Leutselig, von eindrucksvoller Gestalt, die dem Dichterfürsten Goethe ähnelte, eine Ähnlichkeit, die er mit ein wenig Eitelkeit durchaus auch genoss. Hauptmanns letzte Lebensjahre aber waren überschattet, ja fast zerstört durch die deutsche Tragödie. Hautnah erlebte er bei einem krankheitsbedingten Aufenthalt in Dresden am 13. Februar 1945 den Untergang seines geliebten Elbflorenz mit vielen tausend Bombenopfern. Einen Tag später, als er sich in einem Gartenhäuschen aufhielt, explodierte 15 Meter entfernt eine Bombe. Der 82-jährige Dichter wurde mit Mörtel überschüttet, seine Schaffenskraft war gebrochen. Doch sein Entsetzen über dieses Verbrechen, die gezielte Tötung von zigtausend Menschen in einer militärisch unbedeutenden Stadt, löste verzweifelte Sätze von dichterischer Größe von seinen Lippen. Hier Auszüge. Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Ich stehe am Ausgangstor meines Lebens und beneide alle meine toten Kameraden, denen dieses Erlebnis erspart geblieben ist. Ich weine. Von Dresden aus sind herrliche Ströme durch die Welt geflossen. Und auch England und Amerika haben durstig davon getrunken. Haben Sie das vergessen? Ich bin nahezu 83 Jahre alt und stehe mit einem Vermächtnis vor Gott, das leider machtlos ist. Es ist die Bitte, Gott möge die Menschen mehr lieben, läutern und klären zu ihrem Heil als bisher. Nach der Kapitulation Deutschlands strömten im Gefolge der russischen Truppen Polen ins Riesengebirge, drangsalierten die Deutschen und drangen auch mehrmals in das Haus Wiesenstein ein. Da schalteten sich russische Stellen ein und stellten in Wiesenstein, wie es hieß, auf ausdrücklichen Wunsch des Marschalls Schukow unter ihren Schutz. Denn der Dichter war wegen seines sozial geprägten Werkes seit Jahrzehnten in Russland bekannt. Schon 1902 war dort die erste Gesamtausgabe Gerhart Hauptmanns erschienen. So war sein Name den russischen Offizieren vertraut. Zitat eines russischen Kapitäns: Sogar jedes Schulkind in der Sowjetunion kennt den Dichter der Weber. Auch der Dichter Johannes Robert Becher, aus der Sowjetunion nach Deutschland zurückgekehrt, späterer Verfasser der DDR-Hymne, kam nach Agnetendorf und setzte sich für Hauptmann ein. Marschall Rokossowski schickte von Liegnitz aus den Oberst Sokolow, einen gebildeten Kenner von Hauptmanns Werk, zum besonderen Schutz des Nobelpreisträgers nach Agnetendorf. Er hatte auch die Aufgabe, Hauptmanns Aussiedlung zu veranlassen. Der Dichter: Ja, auch ich werde gehen, wohlverstanden. Die Füße voran, Sie verstehen mich. Er hatte den Entschluss gefasst, hier zu sterben und wünschte, dass man ihn im Park von Haus Wiesenstein in seiner Franziskanerkutte beerdigen und ihm seine Bibel ins Grab mitgeben sollte. Ende Mai 1946 erkrankte Hauptmann erneut an einer Lungenentzündung. Am 3. Juni waren seine letzten Worte zu vernehmen. Bis in den Todeskampf war der Vertreibungsbefehl in seinem Gedächtnis haften geblieben, denn er flüsterte: Bin ich noch in meinem Hause? Bin ich noch in meinem Hause? Am 6. Juni 1946 starb der große schlesische Dichter, der Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann. Erschüttert schrieb sein Freund, der Dichter Gerhard Pohl: Einer der größten Dichter Deutschlands ist in dem Bewusstsein drohender Obdachlosigkeit gestorben. Dem Wunsch des Toten nach einem Grab auf Wiesenstein konnte man, um eine sich abzeichnende Grabschändung zu vermeiden, nicht nachkommen. Denn bereits eine Stunde nach seinem Ableben versammelte sich polnischer Pöbel und sogar Miliz vor dem Haus Wiesenstein, um den Tod des verhassten großen Deutschen lärmend zu feiern. Also verließ der tote Dichter seine Heimat mit einem von russischen Offizieren begleiteten Sonderzug zu seiner Beisetzung auf der Insel Hiddensee. Also verließ der tote Dichter seine Heimat mit einem von russischen Offizieren begleiteten Sonderzug zu seiner Beisetzung auf der Insel Hiddensee. Bei Sonnenaufgang am 28. Juli 1946 trugen Fischer der Insel und Dichterkollegen Gerhart Hauptmann zu seinem Grab auf dem Friedhof von Kloster. Der Schauspieler Otto Gebühr und Wilhelm Pieck sprachen Abschiedsworte. Die Witwe Margarete mischte Erde aus dem Riesengebirge mit dem Sand von Hiddensee und gab sie ihrem Mann mit ins Grab, sodass er nun dort doch auch in schlesischer Erde ruht. Wer heute nach Hiddensee kommt, sollte am Friedhof nicht vorbeigehen, ohne das Grab des Dichters besucht zu haben. Das Grab mit dem Findling, einem mächtigen Granitblock, auf dem nur die Worte stehen: Gerhart Hauptmann. Auch in Münster ist Gerhart Hauptmann nicht vergessen. 1960 wurde nach ihm eine Straße benannt. Sie liegt im Stadtteil Mauritz und zweigt von der Mondstraße in östlicher Richtung ab. Zum Schluss meines Berichtes über Leben und Sterben von Gerhart Hauptmann muss ich leider noch einen Einspruch erheben. Ein Einspruch gegen den Internetdienstleister Google. Auf der zu Wikipedia hinführenden Eingangsseite stellt Google den Dichter mit folgenden persönlichen Daten vor. Gerhard Hauptmann, Dramatiker. Geboren 15. November 1862, Schaffnerzdrój, Polen. Gestorben 6. Juni 1946, Jagniatków, Jelenia Góra, Polen. Beides ist unwahr. Richtig ist, der deutsche Dichter und Nobelpreisträger ist geboren in Bad Salzbrunn bei Waldenburg in Schlesien. Und Schlesien in Preußen war doch wohl im Jahr 1862 eine unbestreitbar deutsche Provinz. Einen Staat Polen gab es zu dieser Zeit noch nicht einmal. Und gestorben ist Gerhard Hauptmann im deutschen Agnetendorf im Riesengebirge. Das war 1946 polnisch besetzt, aber noch durch kein Abkommen dem polnischen Staat zugewiesen war. Also Google, Einspruch. Bitte etwas mehr Sorgfalt, wenn Ihnen keine Unwahrheit aufgrund Political Correctness unterstellt werden soll.
So, und damit wären wir wieder am Ende unserer Sendung Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo angelangt. Sie hörten am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik arbeitete für Sie Lukas Hünemann. Beehren Sie uns bald wieder und schalten Sie die nächste Sendung Ost-West-Radio Heimat hier und anderswo wieder ein. Wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 4. Dezember um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance, that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester
stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.